Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Gezwungenermaßen wird gerade vieles aus der Distanz besprochen, über Konferenzschaltungen, und jeder oder jede, die in den vergangenen Monaten an solchen Schaltungen teilgenommen hat, weiß auch um die Nachteile, weiß von einer stockenden, regelmäßig gestörten, insgesamt einfach anstrengenderen Kommunikation. Ist das auf der Arbeitsebene noch ein überschaubares Übel, so ist es möglicherweise ein echtes Problem, wenn es um persönliche, um sensible Themen geht. Über eines dieser sensiblen Themen reden wir in dieser Sendung, über Schwangerschaftskonfliktberatung. Und es geht heute um Priesterfrauen in der orthodoxen Kirche. Dort dürfen Priester verheiratet sein, aber die Frauen, die mit diesen Priestern verheiratet sind, die werden mit großen gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert. Wer einen Schwangerschaftsabbruch wünscht, muss eine Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch nehmen in Deutschland. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und da es für einen Abbruch gesetzliche Fristen gibt, muss diese Beratung ebenfalls in einer bestimmten Frist erfolgen. Soweit so klar. Aber in Corona-Zeiten ist eben alles ein bisschen anders. Funktioniert eine solche Beratung auch per Videoschaltung? Denn eine Konfliktberatung ist ja keine reine Pflichtveranstaltung, sondern eine Beratung über sehr persönliche, existenzielle und eben auch menschlich schwierige Fragen. Geht das am Laptop-Bildschirm? Caroline Born hat bei Donum Vitae nachgefragt, ein Verein von Katholiken, der diese Beratungen anbietet.
Während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war es erst unklar, wie es damit weitergeht, der Pflichtberatung vor einem Schwangerschaftsabbruch. Für dieses Gespräch suchen Schwangere normalerweise eine Beratungsstelle auf. Doch mit den Vorkehrungen zum Infektionsschutz kam die Frage auf, wie es mit solchen Beratungen weitergehen soll. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey hatte daraufhin gemeinsam mit den Landesministerinnen und Ministern entschieden, dass Schwangere nicht persönlich zum Termin erscheinen müssen, sondern die Beratung auch online oder am Telefon möglich sein soll. Für die Beraterin Christiane Struck aus Hildesheim war das eine gute Nachricht. Wichtig für sie ist,
dass der Bund und die Länder wirklich auch die Schwangerenberatungsstellen, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen als systemrelevant angesehen haben, weil eben der Schwangerschaftsabbruch nach gewissen Fristen geregelt ist und dass diese Beratung gewährleistet ist, dass keiner Sorge haben muss, ich kriege kein Beratungsgespräch, ich kriege keinen Nachweis und ich kann keinen Abbruch machen.
Christiane Struck berät Schwangere in Konfliktsituationen. Sie macht das für den Verein Donum Vitae, den katholische Christen gegründet haben. Denn wer in Deutschland eine Schwangerschaft ohne medizinischen Grund abbricht, muss vorher ein Beratungsgespräch absolvieren und 3 Tage warten. Weil der Abbruch nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche toleriert wird, lässt sich der Eingriff nicht so einfach aufschieben. Für die betroffene Frau ist es daher wichtig, dass das Angebot auch während der Corona-Krise aufrechterhalten bleibt. Dafür hat sich Christiane Struck in die Beratung über Video eingearbeitet.
Es ist ein anderes Miteinandersprechen, nicht so direkt.
Die Gründe, aus denen die Schwangeren zu Christiane Struck kommen, sind vielfältig. Für einige kommt die Schwangerschaft zum falschen Zeitpunkt. Sie wollen zum Beispiel erst noch ihre Ausbildung beenden. Oder sie haben bereits Kinder und wissen nicht, wie sich ein weiteres finanzieren lässt. Vielleicht ist es aber auch einfach nicht der richtige Partner. Oder aber es ist gar kein Kinderwunsch vorhanden. Um das im Gespräch herauszufinden, hört die Sozialpädagogin erstmal zu.
Und dann nach und nach auch ins Gespräch einsteigen, wie wir das in der normalen Face-to-Face-Beratung auch machen, anhand dessen, was die Frau mir geschildert hat. Da, ich sage immer bildlich, verschiedene Türen aufmachen, um nochmal Hintergründe oder hinter ihre Ressourcen oder ihre Lebensumstände zu schauen und auch zu hinterfragen. Warum kann das mit einem Kind nicht klappen? Oder sie eventuell auch darauf hinweisen, dass es Hilfsmöglichkeiten gibt, wenn es sich zum Beispiel um finanzielle Schwierigkeiten handelt.
Die digitale Beratung war Neuland für Christiane Struck. Doch sie konnte auf die Expertise ihrer Kolleginnen bauen. Diese hatten bereits Erfahrungen aus einem Modellprojekt gesammelt, bei dem es um die freiwillige Beratung rund um die Schwangerschaft ging, also zum Beispiel über vorgeburtliche Untersuchungen. Digitale Beratungsformen wurden erprobt, um Frauen auch online zu erreichen. Und so konnte Donum Vitae bei den Schwangerschaftskonfliktberatungen auf dieses Wissen zurückgreifen, sagt Projektmitarbeiterin Luise Paulmann.
Weil wir uns dann untereinander quasi beigebracht haben, wie funktioniert das mit der Videoberatung und unseren Kolleginnen in den Beratungsstellen eben zeigen konnten, helfen konnten, wie die Plattform funktioniert, worauf man bei der Videoberatung achten muss.
Also ganz praktische Tipps, wie Vereinbarungen darüber zu treffen, wie man damit umgeht, wenn die Internetverbindung so schlecht ist, dass das Gespräch abbricht. Und vor allem Routine darin zu bekommen, per Video zu kommunizieren.
Wir haben uns gegenseitig per Video gecoacht und haben dann einfach in Videosessions das Programm ausprobiert, haben geguckt, wie ist das, wenn man sich von Bildschirm zu Bildschirm eben sieht, und haben dann Teambesprechungen darüber gemacht.
Sagt Luise Paulmann. Sie hat auch Christiane Struck eingelernt, die von sich selbst sagt, sie sei eher vorsichtig mit Technik.
Man ist hier im Beratungsgeschäft mit Telefon und E-Mail und Faxgerät ausgestattet. Und überhaupt in Videoberatung zu gehen, sich erstmal mit diesem ganzen Techniksystem darin einzuarbeiten, das war für mich persönlich eine Herausforderung.
Doch jenseits der Technik stellt sich natürlich die Frage, wie so bedeutende Entscheidungen, bekomme ich das werdende Kind oder nicht, überhaupt digital geklärt werden können. Die Beraterinnen berichten, dass sich auch über das Bild eine Verbindung zueinander aufbauen lasse, da Mimik und Gestik relativ gut erkennbar seien. Außerdem sei es für manche Schwangere einfacher, sich zu öffnen, wenn sie zu Hause in vertrauter Umgebung sitzen, anstatt in der Beratungsstelle. Bei Bedarf könnten die Frauen ihr Bild auch ausschalten, um sich nicht zeigen zu müssen. Doch sie müsste auch manches anders machen, erzählt Christiane Struck.
Ich arbeite häufig mit Steinen, wo die Frauen Steine in die Hand nehmen müssen. Suchen sie sich Steine aus, welches Problem wiegt schwerer. Solche haptischen Sachen kann ich natürlich nicht machen.
Auch auf evangelischer Seite bieten die Beratungsstellen der Diakonie Schwangerschaftskonfliktberatung unter anderem per Video und Telefon an, sofern dies im jeweiligen Bundesland rechtlich überhaupt erlaubt ist. Voraussetzung sei jedoch, dass die Träger vor Ort technisch entsprechend ausgestattet sind, so Angelika Wolf, Referentin für Schwangerschaftskonfliktberatung bei der Diakonie. In ländlichen Regionen sei zudem die Internetverbindung häufig zu schlecht, um per Video zu kommunizieren. Corona hat laut Angelika Wolf auch zu der Erkenntnis geführt, wie viel mehr Digitalisierung es noch brauche. Beraterin Luise Paulmann ist überzeugt, dass die Videoberatung funktioniert, wenn die Beraterin auch dahinter steht. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, sei es wichtig, dass die soziale Arbeit auch diese Form anbietet. Denn sie komme der Präsenzberatung am nächsten. Es gelte, die Videotechnik kreativ zu nutzen.
Zum Beispiel kann man auch per Video mit Karten arbeiten. Also Bildkarten, die man ins Video zeigen kann, wo entweder ein Bild drauf ist oder eine Schrift drauf ist. Damit zum Beispiel arbeiten und die Klientin zu fragen, was sie mit dieser Karte verbindet oder wie sie sich heute fühlt oder was diese Karte mit ihr macht.
Für Christiane Struck war der Lernprozess aufregend. Sie hat ihre Hemmung gegenüber der Technik abgebaut. Nur auf eine Sache muss sie noch achten, dass sie nicht zu viel mit ihren Händen gestikuliert, weil das nicht gut für das Video ist.
Schwangerschaftskonfliktberatung in Corona-Zeiten. Caroline Born hat Informationen und Erfahrungen zusammengetragen. Priester in der orthodoxen Kirche dürfen nicht heiraten, aber sie dürfen verheiratet sein, wenn sie sich zu Priestern weihen lassen. Nur wenn sie höhere Ämter bekleiden, dann müssen sie ehelos leben. Das ist bekanntlich in anderen christlichen Konfessionen anders. Aber die Rolle des verheirateten Priesters anzunehmen, das hat auch Folgen für die Frau, die dann mit diesem Priester verheiratet ist. Ähnlich, im Prinzip wie bei vielen Staatsoberhäuptern, muss auch die Ehepartnerin in orthodoxen Gemeinden eine Rolle einnehmen. Keine, die schriftlich festgeschrieben ist, aber es gibt gesellschaftliche Erwartungen. Und in der orthodoxen Kirche ist oft ein sehr konservatives Familienbild die Basis dieser Erwartungen. Und damit fremdeln manche. Rodothea Seralidou hat in Athen eine Priesterfrau, eine Papadia, getroffen, die lange Zeit keine werden wollte und am Ende doch eine geworden ist.
Sonntagsmesse in der Kirche des heiligen Nikolaus im Athener Stadtteil Kesariani. Den Gottesdienst leitet der 45-jährige Panayotis Kalavrias. Der orthodoxe Pfarrer trägt über seinem schwarzen Priestergewand, dem Rason, ein festliches weißes Obergewand mit goldenen Spitzen.
Ich bin Opsimos Ιερέας, also ich habe 2017 nicht viele Jahre in Ιερουσίνη. Πλην όμως και η προηγούμενη έτσι, ζωή μου ως λαϊκός ήταν πάντοτε εναρμονισμένη και κοντά.
Ich bin ein, wie wir sagen, reifer Pfarrer, denn ich hatte erst 2017 meine Priesterweihe. Ich habe aber schon immer nach den Regeln der Kirche gelebt. Meine Eltern haben mich religiös erzogen. Schon als Kind bin ich regelmäßig in die Kirche gegangen. Als ich also vor 3 Jahren das erste Mal das obligatorische schwarze Priestergewand angezogen habe, war es überhaupt kein komisches Gefühl für mich. Im Gegenteil. Es hat mir Ruhe und inneren Frieden gegeben. Ich hatte das Gefühl, das ist die Kleidung, die ich schon immer hätte tragen müssen.
Dass er trotzdem so lange warten musste, bis er dem Ruf zum Priestertum folgen konnte, liegt vor allem an seiner Frau Maria. Sie erfuhr erst nach der Hochzeit vom geheimen Wunsch ihres Mannes und war überhaupt nicht begeistert. Als verheirateter Mann brauchte er aber unbedingt die Erlaubnis seiner Ehefrau, um Priester werden zu dürfen, erklärt Panayotis.
Η Πρεσβυτέρα στον Εγκαμοβίο συνυπογράφει ότι επιθυμεί ο άνθρωπός της να προχωρήσει στον κλήρο.
Die Ehefrau des angehenden Priesters muss eine Einverständniserklärung unterschreiben, in der sie einwilligt, dass ihr Mann in den Klerus eintreten darf.
Έτσι λοιπόν γίνεται και αυτή συνυπεύθυνη βέβαια. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ρόλος της γυναίκας στον εγκαμοβίο είναι.
Auch wenn der Bischof dir also schon längst sein Okay gegeben hat, die Unterschrift deiner Frau ist das Nonplusultra. Ohne die geht gar nichts. Und wenn deine Frau es nicht will, wirst du wohl nicht deine Ehe aufs Spiel setzen, um Priester zu werden.
Und Panayotis Ehefrau Maria Kalavria wollte lange Zeit nicht, dass ihr Mann, der Theologie und Philosophie studiert hatte, Priester wird. Ihre Befürchtung, dass sie ihrer Rolle als Priesterfrau nicht hätte gerecht werden können. Denn die 43-Jährige mit den schwarzen, langen Haaren ist zwar selbst religiös, sie entspricht aber überhaupt nicht dem Klischeebild einer Papadia, einer Frau, die mit einem Papa, einem orthodoxen Pfarrer, verheiratet ist. Maria ist Mathematikerin und betreibt ein Nachhilfeinstitut im Athener Vorort Paeania.
Εγώ στο μυαλό μου τις πρεσβυτέρες μέχρι πρότινος τις είχα ότι ασχολούνταν με το σπίτι κυρίως. Τις είχα στο μυαλό μου ως πολύτεκνες.
Wenn ich bis vor kurzem an Priesterfrauen gedacht habe, hatte ich ein Bild von Frauen vor Augen, die sich überwiegend mit dem Haushalt beschäftigen, die eine kinderreiche Familie haben und ihrem Ehemann in seiner Funktion als Priester zur Seite stehen. Und ich muss zugeben, ich mag dieses Bild auch. Ich aber bin kaum zu Hause und unsere Tochter sehe ich auch nur, weil sie hier im Nachhilfeinstitut ihre Hausaufgaben macht. Außerdem hatte ich Angst, dass ich als Frau eines Priesters in allem, was ich tue, perfekt sein müsste. Das hat mich sehr unter Druck gesetzt.
Eine offizielle Funktion hat eine Papadia in der orthodoxen Kirche zwar nicht. Die Anrede allein zeigt aber, dass das Priesteramt ihres Mannes auch sie mehr oder weniger ausmacht. Denn auch wenn sie dem Klerus nicht angehören, die Frauen der Priester haben eine wichtige Vorbildfunktion für andere Gläubige, sagt der orthodoxe Bischof Daniel. Zu seinem Bistum von Kesariani, Viron und Dimitos gehört auch die Kirchengemeinde des heiligen Nikolaus, in der Panayotis Kalavrias dient.
Appetit dilavi i ekklesia ke i ierosini apo ti sizigo tou ireos zoi.
Die Priesterfrau muss ein Leben führen, das im Einklang mit der Ethik der Kirche und den Lehren der Bibel steht. Das, was der Priester in seiner Kirchengemeinde predigt, muss als erstes für seine Familie gelten.
Δεν πρέπει να προκαλούν ούτε με την πολυτέλεια,
Und die Priesterfrauen sollen kein Aufsehen erregen, etwa mit luxuriöser oder unpassender Kleidung. Sie sollen anständig gekleidet sein. Wir wollen nicht, dass unsere Priesterfrauen wie Vogelscheuchen herumlaufen, aber auch nicht wie Models.
Viele Priesterfrauen seien aktiv in der Kirchengemeinde ihres Mannes tätig, machen zum Beispiel Bibelkreise, sammeln Spenden für Bedürftige oder kochen für die Armenküche der Gemeinde. Doch ein Muss sei das nicht. Es sei viel wichtiger, dass die Papavia genau weiß, was sie zu erwarten hat, wenn ihr Mann dem Klerus beitritt, sagt der Bischof. Dass er zum Beispiel gerade am Wochenende und zu den Feiertagen kaum zu Hause sein wird.
Ein Priester kann sich nicht einfach so einen freien Tag nehmen. Er kann auch keinen Ausflug mit seinen Kindern machen. Er muss ständig für seine Gemeinde da sein. Gerade da ist die Rolle seiner Frau so wichtig. Sie muss diese Lücke im Familienleben schließen, damit dieses nicht unter der Abwesenheit des Priesters leidet. Sie kann heutzutage aber durchaus auch arbeiten, vor allem wenn es andere Familienmitglieder gibt, Eltern oder Geschwister des Paares, die helfen können.
Bei Maria sind es vor allem ihre Eltern, die das Familienleben aufrechterhalten, wenn sie mal wieder bis spät in der Nacht im Nachhilfeinstitut arbeitet. Dass sie nach langem Widerstand doch noch eingelenkt hat und ihrem Mann erlaubt hat, Priester zu werden, hat die junge Frau nicht bereut, sagt sie. Panayotis blühe seit seiner Priesterweihe richtig auf und das komme der gesamten Familie zugute, gibt Maria zu.
Κυρίως όμως τον είδα ότι το ήθελε πραγματικά. Οπότε όταν θέλουμε κάτι πολύ, όπως εγώ ας πούμε, διάλεξα τα μαθηματικά.
Ich habe ja gesehen, wie sehr es wollte. So wie ich es liebe, Kinder zu unterrichten, so sehr geht in seiner Rolle auf. Und hat von Anfang an darauf bestanden, dass ich an meinem Leben nichts ändere.
Σε κανένα τομέα και να συνεχίσω να κάνω όλα αυτά που θέλω.
Worauf Panayotis nach wie vor großen Wert legt, sagt er.
Δεν θέλησα επίσης και εγώ να αλλάξει τίποτα από τη ζωή της.
Das ist mir sehr wichtig. Dass sie weiterhin das tut, was sie tun will. Dass sie sich nicht unterdrückt fühlt. Wenn alles im Leben ein gesundes Maß hat und logisch begründet ist, dann sehe ich keine Probleme.
Dass Panayotis auch privat sein langes schwarzes Priestergewand tragen muss, stört Maria Calavria nicht. Auch an die neugierigen Blicke der Leute, wenn die Familie unterwegs ist, hat sich die 43-Jährige gewöhnt. Eine Sache allerdings hat sie immer noch nicht im Griff.
Ich vergesse oft, dass auch ich ihn Pater nennen muss. Ich habe ihn ja so lange Zeit mit seinem Vornamen gerufen. Oft rutscht mir das immer noch in der Öffentlichkeit raus, vor anderen Leuten. Das zu ändern fällt mir echt schwer, aber wir arbeiten daran.
Priesterfrauen in orthodoxen Kirchengemeinden. Dorothea Serralido war für uns in Athen unterwegs. Menschen, die pilgern zu heiligen Orten. Ganz sicher keine Erfindung der Moderne. Aber religiöser Tourismus, der boomt seit einigen Jahren. Die Sehnsucht nach solchen Erfahrungen, die ist also da. Nur spricht man immer seltener von religiösem, dafür mehr vom spirituellen Tourismus. Und das ist durchaus ein Unterschied. Denn die Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen auf Pilgerreisen, die hat sich in gewisser Weise säkularisiert. Also sie muss nicht mehr zwingend auf eine Religion bezogen sein. Und gerade in Gegenden, in denen Religionsgemeinschaften keine große Rolle mehr spielen im Alltag. Das Kloster Korin, ein ehemaliges Zisterzienserkloster, das liegt in einer solchen Gegend im Kreis Barnim in Brandenburg. Und dort hat man die Pilger, die auf der Suche nach Spiritualität sind und dabei nicht unbedingt religiös sein wollen, als Zielgruppe entdeckt.
Eigentlich ist ein Teil der Spiritualität ja auch ein früher Teil des Tourismus. Also das Pilgern
ist ja eine der frühen Tourismusformen, wenn man es so bezeichnen möchte. Und deshalb gibt es eigentlich eine sehr lange Verbindung von beiden Elementen.
Wir haben verschiedene Angebote inzwischen ins Leben gerufen. Es gibt einen meditativen Rundgang. Das ist ein kleines Faltblatt, mit dem man sich hier durchs Kloster bewegen kann und sich ein paar Fragen stellen kann, die Verbindung zwischen dem Bau und der Geschichte und der eigenen Geschichte herstellen.
Das Zisterzienserkloster Korin im Barnimer Land, 1,5 Autostunden von Berlin entfernt, liegt mit dem Klostersee inmitten dichter Wälder. Auch knapp 500 Jahre nach der Säkularisierung liegt eine erhabene Ruhe über der eindrucksvollen Klosteranlage. Früher lebten hier Zisterziensermönche. Heute veranstaltet der Eigenbetrieb Kloster Korin Konzerte und Aufführungen, aber auch Führungen für Schulklassen, Gruppen- und Firmen-Events, Teamtage und anderes. Der aktuelle Fokus liegt aber auf den Themenfeldern Spiritualität und Tourismus. Dafür wurde eine eigene Projektstelle geschaffen. Sven Ahlhelm und seine Kollegen etablierten im vergangenen Jahr etwa die sogenannte Stille Stunde.
Das ist eine monatlich stattfindende kleine Veranstaltung. Nach den offiziellen Öffnungszeiten wird hier das Tor noch einmal geöffnet. Man kann sich eine Stunde lang schweigend durch die Klosteranlage bewegen. Die Kreuzgänge sind offen und das Kirchenschiff natürlich. Man kann sich ein Plätzchen suchen, um eine Stunde lang mal zur Ruhe zu kommen und die Stille des Klosters zu genießen und vielleicht auch dabei Gedanken zu entwickeln, zu denen man sich sonst keinen Freiraum gibt.
Dr. Franziska Siedler, die Leiterin des Eigenbetriebes Kloster Korin, fügt hinzu:
Wir haben bis zu 40 Gäste bei der Stillen Stunde schon gehabt. Das Wichtige ist aber gar nicht die Menge der Gäste, sondern das Wichtige ist, dass wir diese Klosteranlage so öffnen, wie sie ja einst gedacht war. Das ist ja nicht in erster Linie ein Museumsbau, das ist nicht in erster Linie ein Konzertsaal, sondern es ist in erster Linie eine Klosteranlage, die natürlich zur Meditation eingeladen hat. So wie es sich das Jenser vor rund 750 Jahren getan haben, möchten wir das unseren Gästen in Teilen natürlich nur auch ermöglichen. Denn wir wissen sehr genau, die Gäste kommen natürlich zum einen wegen der wunderbaren Architektur, zum anderen aber auch, weil es ein Ort ist, der eine besondere Aura hat, der sozusagen diese Aura in seinem Backsteinmaterial aufgesogen hat und Stück für Stück auch gerne wieder abgibt.
Reisen in Pandemiezeiten. Viele Menschen fragen sich gerade, was geht, was geht nicht. In normalen Zeiten, sagt die Welttourismusorganisation UNWTO, seien ein Drittel aller Reisebewegungen weltweit dem religiösen Tourismus zuzuordnen. Auch wenn die Stille Stunde gut besucht ist, im tiefsten Brandenburg gibt es neben Neugier auch Skepsis angesichts solcher Angebote.
Ich weiß nicht, wozu die Stille Stunde gut sein sollte.
Ja, auf alle Fälle. Wäre es interessant, mal sowas zu sehen, ja.
Also wenn ich alleine hier wäre, würde ich es vielleicht mitmachen, aber da mein Mann sich nicht für sowas interessiert.
Ist dann Spiritualität und Tourismus, das ist irgendwie für Sie nicht wichtig?
Der Begriff an sich nicht, aber Ruhe finden und Natur und so weiter. Also es ist halt nur nicht dieser Begriff.
Weil uns das nicht berührt, weil wir Atheisten sind.
Also ich kann mir darunter nicht so richtig was vorstellen. Ja, ist auch nicht unbedingt unser Ding.
Das sanfte Barnimer Land mit seinen Klosteranlagen lässt sich gut auf Pilgerwegen erkunden. Vielleicht auch eine Gelegenheit für jene, die in Nach-Corona-Zeiten eine große Pilgertour machen wollen. Franziska Siedler wirbt fürs Pilgern Light.
Also einmal das Pilgern tatsächlich für den Tourismus sichtbar zu machen, also für den Gast, der gerne pilgern möchte, dass man sagen kann, okay, man muss jetzt nicht auf die große Reise gehen, sondern man kann das auch direkt in Brandenburg machen, sich zum Warmpilgern sozusagen einen kleinen Abschnitt suchen und das einmal versuchen vor der eigenen Haustür.
Das Kloster Korin, eine ehemalige Zisterzienserabtei in Brandenburg. Peter Kaiser hat sie besucht. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.